Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sie hören heute Morgen um 6 Uhr mit Brigitte Kramer. Guten Morgen. Die Eurokrise ist ein Schwerpunkt heute. Die USA machen Druck, wollen aber auch helfen, allerdings nicht mit Geld. Und die Eurofinanzminister suchen auf einem Krisengipfel erneut nach einem Ausweg. Doch guter Rat ist teuer. Weiter dann die unmenschlichen Methoden der Regierung Assad. Die UNO wirft dem syrischen Regime schwere Verbrechen vor. Und schwere Zusammenstöße im Nordkosovo. Einmal mehr geraten Serben und KFOR-Soldaten aneinander. Dutzende werden verletzt. Zunächst nun zu Regla Siegfried mit der Nachrichtenübersicht.
Die Vereinigten Staaten und die Europäische Union wollen zusammenarbeiten, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Das verlautete in Washington nach einem Treffen zwischen US-Präsident Obama und Spitzenvertretern der EU, darunter Kommissionspräsident Barroso und Ratspräsident Van Rompuy. Bei der Bewältigung der Schuldenkrise sagte Obama den Europäern Unterstützung zu. Der US-Botschafter bei der EU machte jedoch klar, dass die USA keine finanziellen Verpflichtungen eingehen würden. Der Internationale Währungsfonds weist Spekulationen zurück, wonach Italien und Spanien ein Hilfsgesuch gestellt hätten. Italien musste auch gestern für seine Staatsanleihen mehr als 7% Zins bieten, ein Niveau, bei dem Griechenland, Irland und Portugal die Hilfe der EU und des IWF in Anspruch nehmen mussten. Bei einer neuen Machtprobe zwischen Serben und der internationalen Schutztruppe KFOR sind im Norden Kosovos etwa 25 deutsche und österreichische Soldaten verletzt worden. Die Serben beziffern die Zahl ihrer Verletzten auf 30. Zum Gewaltausbruch kam es, als KFOR-Truppen eine serbische Straßenblockade räumten. Mit diesen Blockaden wollen die Kosovo-Serben den Abzug von Zöllnern der Kosovo-Regierung erzwingen. Hunderte aufgebrachte Serben bedrängten die KFOR-Soldaten, die sich mit Gummischrot, Tränengas und Wasserwerfern zur Wehr setzten. In der Slowakei hat fast ein Drittel der Spitalärzte auf Dezember gekündigt, wegen zu tiefer Löhne. Die Regierung in Bratislava will die 2000 Ärzte zur Arbeit zwingen, um zu verhindern, dass das Gesundheitswesen zusammenbricht. Die Regierung bietet 300 Euro mehr Gehalt. Ein Spitalarzt in der Slowakei verdient 1.600 Euro im Monat. Nach 5 Tagen Fahrt hat der letzte Castor-Transport das Zwischenlager im norddeutschen Gorleben erreicht. Der hochradioaktive Atomabfall stammt aus deutschen Kernkraftwerken. Er entstand bei der Wiederaufbereitung abgebrannter Brennelemente in der nordfranzösischen Anlage von La Hague. Deutschland musste den Abfall zurücknehmen. Der 13. Konvoi wurde vom bisher größten Aufgebot der Polizei geschützt. Bei den Auseinandersetzungen und Blockadeaktionen wurden etwa 350 Demonstranten und 100 Polizisten verletzt. Die Polizeigewerkschaft sprach von einem nie dagewesenen Ausmaß von Hass und Gewalt autonomer Gruppen. Von diesen hätten sich die Bürgerinitiativen nicht distanziert. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 11.523 Punkten plus 2,6%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 8.395 Punkten plus 1,3%. Der Dollar wird zu 92,15 gehandelt, der Euro zu 1,2298 bzw. zu einem Dollar 33,48. Und das Wetter heute Dienstag. Zunächst über dem Mittelland und im Tessin Nebel- und Hochnebelfelder, tagsüber meist Auflösung, sonst trotz Wolkenfeldern oft sonnig, 6 bis 11 Grad.
Sie hören heute Morgen die Frühinformationen von Schweizer Radio DRS. Die Schuldenkrise in Europa macht nicht nur den Euro-Ländern Sorgen. Bekommt man sie nämlich nicht bald in den Griff, könnten zum Beispiel auch die USA unter den Auswirkungen leiden, sind sie doch der wichtigste Handelspartner der Europäischen Union. An einem Treffen mit EU-Spitzenvertretern in Washington drängte US-Präsident Obama seine Gäste zum raschen Handeln und er bot Unterstützung an. Aus Washington, Bert Soltermann.
Drei Herren und eine Sorge. flankiert von EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy und EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso, saß US-Präsident Barack Obama den Medien gegenüber und sprach nach dem Gipfel von der Sorge: die Krise in der Eurozone. Es brauche endlich klare und mutige Schritte, um diese Krise zu überwinden, sagte Obama einmal mehr. Eine Lösung sei sehr wichtig, auch für die US-Wirtschaft.
This is a huge importance to our own economy.
Tatsächlich sind die USA und die EU wirtschaftlich sehr eng miteinander verbunden. In den USA sorgen sich viele, dass die Euro-Krise die schwächelnde US-Wirtschaft weiter ausbremsen könnte. Präsident Obama stellte jedoch nicht nur Forderungen, er versprach auch Hilfe.
The United States stands ready to do our part to help them resolve this issue.
Die USA seien bereit, ihren Beitrag zur Lösung der Krise zu leisten. Mit dieser Aussage ging Obama weiter als bis jetzt, auch wenn er offen ließ, wie dieser Beitrag aussieht. Es oblag William Kennard, US-Botschafter bei der Europäischen Union, zu präzisieren: es handle sich um keine finanzielle Hilfe.
That was not part of this discussion.
Vielmehr wollten die USA beratend zur Seite stehen, ihre Erfahrungen aus der Krise 2008 weitergeben. Ob solcher Rat auf der anderen Seite gut ankommt? In der Vergangenheit war dies eher nicht der Fall. EU-Kommissionspräsident Barroso betonte deshalb gegenüber den Medienvertretern, dass man die Krise sehr wohl ernsthaft lösen wolle, aber dass dies halt etwas Zeit brauche. Und EU-Ratspräsident Van Rompuy sagte etwas weniger selbstbewusst:
We have to do more.
Ja, wir müssen noch viel mehr tun.
Die Lage ist ernst. Wie ernst zeigt auch die Tatsache, dass Euroländer wie Italien und Belgien gestern erneut sehr hohe Zinsen zahlen mussten, um Abnehmer für ihre Staatsanleihen zu finden. Die Finanzminister der Euroländer treffen sich heute Abend in Brüssel erneut zu einem Krisengipfel. Worum geht es dabei konkret? Das hat Matthias Heim unseren EU-Korrespondenten Urs Bruderer gefragt.
Offiziell wird es vor allem um den immer noch unvollendeten Rettungsschirm gehen der Euro-Länder. Dieser Rettungsschirm wirkt allerdings zunehmend unvollendbarer, wenn Sie mich fragen. Seine Kriegskasse ist zu klein, sie nochmals zu vergrößern aus eigener Kraft, das scheinen die Euro-Länder politisch auszuschließen. Und ausländische Investoren zu finden, die sich daran beteiligen möchten, zum Beispiel China, wie man das in den letzten Wochen versucht hat, das scheint nicht zu klappen. Diese Investoren trauen der Sache nicht.
Sie setzen also keine großen Hoffnungen mehr in den Rettungsschirm. Gestern ist dann eine neue Idee in Umlauf gebracht worden, sogenannte Elite-Bonds. Was ist davon zu halten?
Genau, das war eine deutsche Zeitung, die dieses Gerücht gestern in Umlauf gebracht hat. Die Idee dahinter ist, dass die 6 Euro-Länder mit einem AAA, also mit der besten Wertung, eine gemeinsame Staatsanleihe begeben würden. Und sie würden das machen, nicht nur um selber zu frischem Geld zu kommen, sondern auch um den schuldengeplagten Euro-Ländern unter die Arme zu greifen. Aber da fangen meines Erachtens die Probleme schon wieder an. Wie genau soll denn das geschehen? Wie soll das denn politisch jetzt vertretbar sein? Und vor allem, wie soll das finanziell machbar sein? Ich kann mir nicht vorstellen, dass man auf diesem Weg zum Beispiel die Probleme Italiens tatsächlich schultern könnte. Und außerdem wären solche Elite-Bonds eine sichtbare Spaltung der Eurozone, ein Signal, das man ganz sicher nicht haben will.
Wenn nicht Rettungsschirm und auch keine Elite-Bonds, was muss denn das Rezept sein, um diese Euro-Krise zu lösen?
Es gibt immer noch die Idee der Eurobonds. Da würden alle Euro-Länder gemeinsam Anleihen begeben und sie würden auch gemeinsam dafür haften. Diese Idee wird nach wie vor trotz des offiziellen Widerstandes von Deutschland stark diskutiert, wohl auch in Diplomatenkreisen in Brüssel. Das Problem dabei ist, eigentlich sind die Voraussetzungen nicht gegeben für die Einführung von Eurobonds. Die einzelnen Eurostaaten sind nach wie vor finanzpolitisch zu unabhängig. Sie könnten so mit Eurobonds billig zu frischem Geld kommen und sich weiter verschulden und ihre Haushalte nicht in Ordnung bringen. Für Eurobonds braucht es mit anderen Worten eine gemeinsamere Budgetpolitik. Es braucht harte Sanktionen für Länder, die sich den gemeinsamen Haushaltszielen nicht unterwerfen wollen. Und beides geben die EU-Verträge derzeit nicht her.
Allerdings, eine Änderung der Verträge braucht Zeit. Angesichts der turbulenten Tage und Wochen stellt sich die Frage: Haben die Euro-Länder diese Zeit noch?
Ich glaube, die Zeit wird sehr, sehr knapp. Allein Frankreich, Italien und Spanien brauchen in nächster Zeit jeden Monat zusammen um die 80 Milliarden frische Euros jeden Monat. Und bei den derzeitigen Zinsen geht das nicht mehr lange gut. Kurzfristig, sagen immer mehr Experten, kann da eigentlich nur noch die Europäische Zentralbank eingreifen. Sie verfügt über theoretisch unendlich viel Geld und kann die Märkte wirklich beeindrucken und ihnen sagen, glaubhaft, wir kaufen europäische Staatsanleihen, sobald sie ein gewisses Zinsniveau überschreiten.
Aus Brüssel war das EU-Korrespondent Urs Bruder. Folter, Gewalt gegen Kinder, Vergewaltigungen und Schießbefehle gegen Zivilisten. Die UNO erhebt schwere Vorwürfe gegen das Regime in Syrien. Im offiziellen UNO-Bericht heißt es, seit Beginn der Proteste begehe die Regierung unter Präsident Assad Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Neue Sanktionen sollen den Despoten nun zur Raison bringen. Aus Genf, Fredrik Steiger.
Anschuldigungen gegen das Regime in Damaskus sind nicht neu. Aber bisher stammten sie oft aus schwer überprüfbaren Quellen. Jetzt kommen sie offiziell von der UNO. 2 Monate lang recherchierten ihre Ermittler und legten nun in Genf ihre Ergebnisse vor. Die UNO ließ sich Zeit mit einem Urteil, doch dieses lässt jetzt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Der brasilianische Chef der Untersuchungskommission, Paulo Pinheiro, sprach von Mustern, die systematische Menschenrechtsverletzungen erkennen ließen.
We have identified patterns of human rights violations by Syria's armed and security forces.
Der Befund ist erschütternd.
Excessive force was used against peaceful demonstrations and included using live fire to disperse civilian crowds, resorting to snipers to shoot to kill.
Maßlose Gewalt gegen friedliche Demonstranten, brutalste Folter durch Militär und Polizei, gezielte Tötungen, völlige Straffreiheit für Gewalttäter, Massenhinrichtungen und mittlerweile über 3.500 Tote. Selbst auf Kinder wird keinerlei Rücksicht genommen.
State forces have shown little or no recognition of the rights of children in the actions taken to quell dissent.
256 wurden getötet. Die UNO spricht von Menschenrechtsverbrechen und fordert den Sicherheitsrat auf, endlich zu handeln. Gegen führende Regimemitglieder soll der UNO-Strafgerichtshof einschreiten. Neben den USA und anderen Staaten begrüßen auch Menschenrechtsorganisationen den UNO-Befund. Bereits die von der Arabischen Liga beschlossenen, sehr weitgehenden Sanktionen dürften Syrien wehtun, zumal Saudi-Arabien oder Katar bisher wichtige Handelspartner und Investoren waren. Das UNO-Urteil veranlasst jetzt auch die EU zum massiven Anziehen der Schraube bereits diese Woche. Mit weitgehenden Finanzsanktionen, Reiseverboten für hochrangige Syrer, Handelsbeschränkungen bis hin zu einem Ölembargo. Das syrische Regime, das noch immer kein ernsthaftes Einlenken erkennen lässt, spricht empört von einem Wirtschaftskrieg. Nicht zu Unrecht, denn so sind die Sanktionen durchaus gemeint.
Wieder ist es an den serbischen Straßensperren im Nordkosovo zu schweren Auseinandersetzungen gekommen. Über 30 Serben und 25 Soldaten der internationalen Schutztruppe KFOR wurden offenbar verletzt. 2 Soldaten erlitten Schussverletzungen. Serbiens Staatspräsident Boris Tadic rief alle Beteiligten zur Mäßigung auf. Die NATO fürchtet um die Sicherheit ihrer Soldaten. Aus Belgrad berichtet Walter Müller.
Mit schweren Maschinen entfernten deutsche und österreichische Soldaten der NATO-Truppe KFOR eine der vielen serbischen Barrikaden im Nordkosovo. Die Situation eskalierte sofort. Hunderte Serben griffen die KFOR-Soldaten an, die sich mit Gummischrott, Tränengas und Wasserwerfern zur Wehr setzten. Sie gaben auch Warnschüsse in die Luft ab. 2 deutsche Soldaten seien durch Schüsse der Demonstranten an Bein und Arm verletzt worden, sagte ein Sprecher der KFOR. Die Auseinandersetzungen dauerten bis in den späten Nachmittag. Unweit der geräumten Barrikaden errichteten Kosovo-Serben eine neue. Verhandlungen zwischen KFOR und Serbenführern brachten nichts. Politiker in der serbischen Hauptstadt Belgrad verurteilten die KFOR-Aktion als Provokation. Staatspräsident Boris Tadic dagegen unterstrich in einer Mitteilung, jede Eskalation des Konfliktes sei gegen Serbiens Interessen und erschwere die Suche nach einem Kompromiss. Denn Serbien hat zunehmend ein Problem mit den radikalen Serben im Nordkosovo. Diese begannen im Juli mit dem Bau von Barrikaden und protestieren damit gegen die Stationierung von Zöllnern der Kosovo-Regierung an 2 Grenzübergängen zu Serbien. Serbien aber möchte in 10 Tagen von der EU den Status eines Beitrittskandidaten bekommen. Brüssel erwartet deshalb von Belgrad Zugeständnisse in den laufenden Verhandlungen mit dem abtrünnigen Kosovo. Die Serben führen im Nordkosovo aber fordern den Abbruch dieser Gespräche und sind gegen jeden Kompromiss. Die Gefahr ist groß, dass Serbiens Annäherung an die EU von den Barrikaden im Nordkosovo blockiert wird.
Soweit heute Morgen am Dienstag. Für die Inhalte ist Erich Wies verantwortlich, im Studio Brigitte Kramer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.